Ausschuss Nummer 82. Rainer Füllmich im Interview auf BITTEL.TV.
Ja, herzlich willkommen bei BITTEL.TV einfach anders. Das war ein kleines Intro von der Demonstration von gestern in Wien. Da habe ich auch live gestreamt. Das war für mich sehr emotional. Ich war dann sogar, dass die Tränen kamen, weil es mich so berührt hat. Aber ja, Emotionen gehören dazu. Ich stehe dazu. Das ist einfach so. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind jetzt schon über 6000 Leute. Cool. Ich freue mich natürlich, dass möglichst viele zuschauen können. Heute haben wir Corona-Ausschuss-Sitzung Nummer 82. Der Titel lautet, es gibt keine kostenlose Mittagessen. Ich bitte euch, den Stream überall zu teilen. Auch bei YouTube sind wir bei 105. Ich werde das dann nachher leider abschalten müssen, weil YouTube mag mich nicht so sehr. Also kommt dann rüber auf D-Live, Twitch, was habe ich noch, LinkedIn, VK, Facebook, was ihr immer gerne möchtet. So, ihr seid nicht vor allem wegen mir da, sondern vor allem wegen Rainer, ich auch. Ich freue mich natürlich auf ihn wie jeden Sonntag. Es ist schon fast Kult. Also, liebe, begrüße ich Rainer. Hallo, liebe Rainer. Hörst du mich? Jetzt musst du das Mikro machen. Mikro.
Sorry. Jetzt. Also, hallo Roger, hallo alle. Heute bin ich mal nicht in meinem Office und auch nicht in meiner Bibliothek, sondern da wird ein bisschen umgebaut. Ich bin in einem Fitnessraum, das will ich euch jetzt ersparen. Deswegen echot das
ein bisschen. Also, wir haben ein bisschen Echo, aber das geht, man versteht dich gut und darum ist das super. Ich habe gehört, in einer hat mir nur gesagt, es war eine der interessantesten Sitzungen. Ich kann natürlich nicht mitreden. Ist das wirklich so? Hast du es auch so empfunden? Weil du hast ja schon so viel erlebt, aber was sagst du zu dieser Freitagssitzung?
Nee, das ist absolut richtig. Also das Echo, was wir von den Zuschauern bekommen haben, ist wahnsinnig gewesen. Das, was hier zuerst Catherine Austin Fitz und dann später noch, warte mal, ich muss mal eben gucken, Dr. Chetty gesagt hat, Shankara Chetty, Catherine Austin Fitz hat ausführlich darüber berichtet, was hier mit dem Transhumanismus, insbesondere aber mit dem Finanzsystem los ist. Das ist ja das, wovon man versucht, uns abzulenken, von diesem Crash des Finanzsystems, von dem Aussaugen des Planeten, kann man schon fast sagen. Das war nicht nur in Deutschland, sondern in den USA, durch die sogenannten Eliten. Das hat sie uns so nachvollziehbar geschildert. Das hat wohl den meisten Menschen das Blut in den Adern gefrieren lassen, als ihnen klar wurde, was hier wirklich gespielt wird. Und da gibt es noch viel mehr Details zu erzählen, aber ich werde mich aufs Wesentliche beschränken. Sie weiß, wovon sie spricht. Sie ist eine frühere stellvertretende Ministerin für Housing und Urban Development, also Wohnungsbau sozusagen. Und sie ist eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche ehemalige Investmentbankerin. Also sie weiß ganz genau, wovon sie spricht. Ich habe mich ein paar Mal mit ihr auch über Deutsche Bank zum Beispiel unterhalten. Also wir sind da sozusagen auf einer Wellenlänge, aber sie weiß viel mehr. Ich habe das, was ich gesehen habe, in diesem Gesamtkontext gar nicht einordnen können, den ich jetzt habe. Shankara Chetty ist ein südafrikanischer Arzt, der uns darüber erzählt hat, was da drüben wirklich los ist, nämlich in Wahrheit nichts, dass hier alle Zahlen gefaked sind, dass es hier um Genozid geht mit Hilfe der Impfungen und hat das im Detail auch erläutert. Das hat auch wiederum vielen Menschen das Blut in den Adern gefrieren lassen. Zwischendrin hatten wir noch einen Deutschen, Hans Tolzin, der hat wahrscheinlich anknüpfend an das, was wir von Klaus Köhnlein, Dr. Klaus Köhnlein und Thorsten Engelbrecht gehört haben, über die spanische Grippe berichtet. Ganz erstaunlich, also ging noch ein bisschen weiter als das, was die anderen beiden erzählt haben. Und zum Schluss hat Professor Ulrike Kämmerer und Dr. Wolfgang Bodak uns berichtet, dass sie inzwischen festgestellt haben, dass dieses mRNA-Zeug das Immunsystem abschaltet. Also wirklich abschaltet. Ne? Wenn man Glück hat und man hat eine Impfung gekriegt, die nicht gewirkt hat, dann ist es nicht so schlimm. Aber das ist ja, wie uns einmal ein englischer Bestatter John O'Looney gesagt hat, mit den vielen, vielen verschiedenen Booster-Shots. Und es hört ja jetzt nicht mehr auf. Ne? Jetzt ist ja offiziell alle 6 Monate. Der Verrückte in München hat sogar gesagt, alle 5 Monate, wahrscheinlich dann alle 3 Sekunden, wenn es nach ihm geht. Das heißt also, früher oder später wird bei diesem russischen Roulette jeder erwischt werden. Deswegen bloß die Finger davon. Aber die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache, auch wenn sie in den Mainstream-Medien nicht berichtet werden. Zwischen 20 und 24 Millionen Deutsche haben sich eben noch nicht impfen lassen. Und das ist eine große Zahl. Ich glaube auch nicht, dass da noch viel passieren wird, auch wenn der Druck jetzt massivst erhöht wird. Denn das haben inzwischen fast alle begriffen. Hier geht es um Leben und Tod. Potenziell geht es um Leben und Tod. Und wenn wir das, was die beiden am Ende gesagt haben, das, was Dr. Shankara Chetty gesagt hat und das, was Catherine Austin-Fitz gesagt hat, zusammennehmen, dann müssen wir davon ausgehen, dass das gesamte Bestreben unserer Regierung, die eben nicht unsere sind, darauf ausgelegt ist, für andere, die Hintermänner dieser Pandemie, diese Wirtschaften zu zerstören und die Bevölkerung zu reduzieren. Und wenn man das einmal sozusagen verinnerlicht hat, dann wird man sich nicht mehr dazu entschließen, eine sogenannte Impfung über sich ergehen zu lassen.
Ja, es ist schon heftig, was da momentan abgeht. Ich glaube, das Ganze ist so heftig, dass man, sag jetzt mal, als Normalbürger, der jetzt einfach noch ARD und ZDF schaut, das nicht ansatzweise vorstellen kann. Und das ist das, was wir schon oft mal diskutiert haben. Die Leute wollen und können das nicht vorstellen, was für eine große Lüge das da momentan aufgetischt wird. Und darum halten sie sich immer noch daran fest. Das ist ein Riesenthema.
Ja, das ist das alte Bild. Wenn du so lange festgehalten hast an dem offiziellen Narrative sozusagen, dann heißt das auch, dass du gefangen bist, und zwar auch gefangen in deiner eigenen Angst. Denn das zu erkennen, was sich hier wirklich abspielt, das erfordert, dass man sein Weltbild ein wenig korrigiert, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und diese Fähigkeit haben nicht sehr viele Menschen.
Ja, das ist schon so. Ich glaube, wir haben darüber geredet. Meistens geht es bei einem Schockmoment, das war bei September 11 so. Da konnte man alles reinpflanzen. Und jetzt haben sie auch die Schockbilder gebraucht von Bergamo damals. Da hat ja Lauterbach ganz klar gesagt, das hat uns geholfen, diese Bilder aus Bergamo, wo man dann festgestellt hat, das waren nicht genau die gleichen, aber das ist ein anderes Thema. Und ich denke, die Menschen brauchen wieder einen Schock, im schlimmsten Fall über Schmerz oder Leid, wo vielleicht eigene Menschen plötzlich nicht mehr da sind. Ich wünsche es niemandem, aber es scheint so zu sein, dass es noch schlimmer werden muss, bis die, sag jetzt mal wirklich die große Masse, dann sagt, ey Leute, wir werden verarscht. Also.
Ja, das wird, so wie uns die Amerikaner das berichtet haben, das wird über den Bodycount entschieden, ne? Also über die Todesfälle durch die sogenannten Impfungen. Das ist dann, wir sind wahrscheinlich jetzt schon an einem Punkt, wo es nicht mehr zu verheimlichen ist. Das kannst du nicht mehr irgendwie wegerklären von wegen, ja, die hatten schon immer irgendwelche Erkrankungen. Mhm. Nicht bei insbesondere jungen Männern, sportlichen, athletischen jungen Männern, die plötzlich tot umfallen auf dem Spielfeld oder auf dem Platz. Also das ist wahrscheinlich richtig, dass wir darüber zumindest die 40% ansprechen können werden, die bisher noch auf dem Zaun sozusagen gesessen haben. Die 30%, die hypnotisiert sind, die kriegst du sowieso nicht mehr. Ja. Man fragt sich immer nur, wer weiß eigentlich wirklich Bescheid? Aber auch darauf hat uns Catherine Austin-Fitz ein paar kleine Antworten gegeben.
Eine Frage habe ich noch in Bezug auf die ganze Untersuchung. Man hört noch nicht so viele Todesfälle, die dann auch wirklich auch untersucht werden, ob es wirklich wegen der Impfung ist. Hast du da mehr Infos? Wird jetzt da mehr versucht, das umzusetzen? Weil das müsste man machen, dass man auch sagen kann, dieser Mensch ist wegen der Spritze gestorben und nicht an sonst irgendwas.
Ja, wir haben ja diese weitere Pathologiekonferenz gehabt. Da waren wir ein bisschen mit beteiligt. Und da gibt es jetzt wieder weitere Fälle, wo diese Kausalität bewiesen ist. Es sieht so aus, als würde auch weltweit tatsächlich jetzt genauer hingeguckt werden. In Deutschland versucht man noch immer massiv, das zu verhindern. Mhm. Aber gerade aus dem Pflegepersonal kommen die Alarmrufe immer lauter. Viele sagen, wir machen hier nicht mehr mit, wenn diese Impfpflicht tatsächlich durchgesetzt wird. Ich glaube auch nicht, dass sie durchgesetzt wird, weil der Widerstand einfach zu groß ist. Mhm. Das können die nicht schaffen. Andererseits, die kämpfen ums Überleben. Ja, wir auch, aber die noch mehr, weil wir sind mehr. Und die legen ihre eigenen Leute um, das kommt noch dazu. Auch die Leute, die sie als Marionetten benutzen, da wird es auch eine ganze Reihe geben, die nicht mehr mitspielen können und die nicht den begehrten Platz am Tisch mit den anderen Eliten sozusagen bekommen werden. Das werden wir alle noch spüren. Das System ist auf Selbstzerstörung angelegt, dieses totalitäre System. Aber kurze Antwort, ja, es wird weltweit immer mehr Obduktionen durchgeführt, sodass wir auch die Kausalität haben.
Ja, sehr gut. So, bevor wir natürlich jetzt zur Sitzung selber gehen, liebe YouTube-Zuschauer sind 285, kommt bitte auf einen anderen Kanal. Ich muss jetzt hier leider abschalten, tut mir leid. Also bis zum nächsten Mal, schaltet einen anderen ein, weil YouTube, Roger und Rainer, das kommt nicht gut. Wenn wir noch ein, ich habe ja schon zwei Kanäle sind gelöscht worden innerhalb von 48 Stunden. Mal schauen, ob das jetzt dieses Mal nicht so ist. Aber egal. Jetzt sind wir natürlich gespannt auf die entsprechenden Gäste. Mit was fängst du an, lieber Rainer?
Wir fangen mit Catherine Austin Fitz an, eine Amerikanerin, eine frühere stellvertretende Ministerin und frühere Investmentbankerin, die wirklich von ganz innen aus der amerikanischen Regierung heraus berichten kann. Sie ist diejenige, die den Begriff Mr. Global geprägt hat. Sie sagt, wir wissen ja nicht ganz genau, wer hier hinten die Fäden zieht. Wir sehen so ein paar Leute, wir wissen aber nicht, sind das auch Marionetten, vielleicht ein bisschen höherrangige Marionetten. Aber wir sehen zum Beispiel Fauci, wir sehen zum Beispiel Drosten, er ist mit Sicherheit eine niedere Marionette. Wir sehen aber auch Bill Gates. Welche Rolle spielt der eigentlich? Also das fasst sie zusammen als Mr. Global, sagt aber auch, das sind wahrscheinlich ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend Leute, die in Wahrheit die Fäden ziehen. Die sind vielleicht ein bisschen intelligenter als die Marionetten, die sie hier benutzen, unsere Sprechpuppen wie Frau Baerbock, Außenministerin, oder Herr Lauterbach, Gesundheitsminister. Also da muss man nicht mehr ernsthaft drüber nachdenken. Das sind einfach Volldeppen, die man eingesetzt hat, weil die eben sich gut eignen als Handpuppen, ne? Aber ein paar Leute da im Hintergrund, die sind schon ein bisschen intelligenter. Andererseits, das ist alles so eine Art digitalisierte Intelligenz, also ein Schwarz-Weiß, 1-0, 1-0. Aber dazwischen die Grautöne, also menschliche Emotionen, Empathie, das kennen die alles nicht, sodass ihnen auch vieles von dem, was wir haben, wir, die anderen sozusagen haben, entgeht. Aber sie spricht von Mr. Global, dessen Interesse ist, weil das eben Psychopathen sind und Soziopathen, tatsächlich auch der Transhumanismus, da geht sie noch ein bisschen näher drauf ein, und die Schaffung einer multiplanetarischen Zivilisation. Also da steckt eine wahnsinnige, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, wahnsinnige Portion an Größenwahn dahinter. Und das alles ist schon mindestens seit 60 Jahren relativ konkret am Laufen. Es ist schon ein paar hundert Jahre lang am Laufen, aber so konkret, wie wir das jetzt sehen können, in Richtung einer solchen Pandemie. Da war möglicherweise die spanische Grippe eine Art Vorbereitung oder ein Versuch, der nicht geklappt hat. Da können wir seit 60 Jahren oder seit 80 Jahren, seit Kriegsende ungefähr, können wir das nachverfolgen. Vor 2 Dekaden gab es, so sagt sie, einen finanziellen Coup d'État, also sowas wie einen Staatsstreich. Sie spricht in allererster Linie über die USA, hat aber auch immer wieder Bezüge nach Europa gefunden, weil die USA kennt sie eben, und sagt, ja, bei diesem Staatsstreich ist das gesamte Funding für die Babyboomers, also die gesamte Altersvorsorge, weggeschossen worden. Das ist aus dem System geklaut worden. Und das, was jetzt passiert, ist im Ergebnis, sie lässt ein paar Zwischenschritte aus, die kommen aber gleich noch, ist Genozid. Jetzt also gleich am Anfang sehr deutlich gesagt, in den USA werden die Menschen schon lange vergiftet, auch über das extrem ungesunde Essen. Diejenigen, die nicht mitmachen, die sind natürlich nicht betroffen. Also die Leute, die mit Organic Food, also mit Bio-Essen, sich schon länger auseinandergesetzt haben. Aber alle anderen sind schon die ganze Zeit über vergiftet worden. Wir wahrscheinlich in Europa genauso, mit Zeug, was jedenfalls ungesund ist, was zu Krankheiten führt. Und der Höhepunkt oder die Beschleunigung des Ganzen passiert jetzt durch die Injektion. Weil das ist nun unstreitig Gift. Also das Spike-Protein ist hochtoxisch. Das ist nun ohne jeden Zweifel ist das giftig. Tja, und sie sagt, das Entscheidende, was wir jetzt tun müssen, ist, diese Vaccine-Passports verhindern. Denn in dem Moment, wo die eingeführt werden für alle, in dem Moment stehen wir unter nahezu völliger Kontrolle. Da kann man unseren jeden einzelnen Schritt nachverfolgen. Man kann uns über diese Vaccine-Passports, die in Wahrheit ja nichts anderes als Kontrollmaßnahmen sind, man weiß ja erstens immer, wo wir sind, man weiß zweitens immer, was wir machen. Und vor allem kann man dieses chinesische Social Credit System einführen und denjenigen Menschen, die sich nicht wohl verhalten, die kritische Fragen stellen, denen kann man den Hahn abdrehen und sagen, so, diesen Monat kriegst du eben keinen Zugriff auf dein Konto. Deswegen hält sie das für das Entscheidende, dass diese Passports gestoppt werden. Das Ganze, auch diese Passports, läuft auch schon seit etwa 2 Dekaden, sagt sie. Dieses ganze System, was jetzt offen ist, das läuft seit 2 Dekaden, also seit 20 Jahren, covert. Also covert ist, war heimlich und jetzt wird es eben immer offener. Das macht ja auch, das ist ja auch genau dieser Ritt auf der Rasierklinge der Gegenseite. Einerseits glauben sie, jetzt können wir es machen. Andererseits wissen sie, eigentlich können wir es noch nicht machen. Wir sind ein bisschen früh dran. Und wenn wir es jetzt aber nicht durchziehen, wachen immer mehr Leute auf und kommen immer mehr Leute dahinter, was hier wirklich gespielt wird. Nämlich genau das, was sie uns hier beschreibt, indem sie es auf einen Nenner bringt und sagt, wir selbst finanzieren unseren eigenen Genozid. Und deswegen müssen wir eine finanzielle Rebellion lostreten, sagt sie. Wir wissen ja auch gar nicht, was in den Impfstoffen ist. Ein bisschen was wissen wir, das Spike-Protein kennen wir, aber viele Gerüchte, viele irreführende Gerüchte, möglicherweise auch betreffend Graphenoxid gibt es. Aber im Grunde reicht es ja schon aus, dass wir dieses hochgefährliche Spike-Protein da drin haben. Das darf nie in den Körper gelangen. Noch dazu, wo wir jetzt wissen, das werden wir nachher noch erfahren, dass es sich um eine abgeänderte, künstlich abgeänderte Variante handelt, die so in der Natur nie auftreten würde. Aber trotzdem vom Immunsystem, von einem funktionierenden Immunsystem normalerweise gefangen wird. Ja, Mr. Global will ein Maschinensystem installieren. Also diese Mensch-Maschinen-Nummer, das ist auch eine dieser ganz großen Überlegungen. Die Frage ist, ich habe dann gefragt, sag mal, haben wir überhaupt noch souveräne Regierungen? Oder haben wir nur noch Marionetten und dahinter Leute, die die Fäden ziehen? Und sie sagt, nee, souveräne Regierungen haben wir nicht mehr. Diesen Ausschnitt schicke ich insbesondere meinen amerikanischen Kollegen rüber, weil das ist extrem wichtig. Wir sind in einer totalen Schuldenfalle gefangen, sodass wir 3 Dinge nicht haben. Erstens, es fehlt uns die finanzielle Souveränität. Totale Schuldenfalle. Das kann man aufbrechen. Also ich als Jurist weiß, wie man es aufbricht, indem man es einfach abschüttelt. Du sagst, alles unwirksam, alles nichtig. Aber keine finanzielle Souveränität. Zweitens, keine informationelle Souveränität. Die Präsidenten, die in den letzten, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren mal versucht haben, private Phone Calls zu machen, haben feststellen müssen, dass nichts Privates geht, sondern dass alles überwacht wird. Und das Dritte ist keine Entscheidungssouveränität. Warum das nicht? Weil wir im Wesentlichen von den Bankern regiert werden. Das war ja immer schon mein Verdacht. Das ist ja auch außerdem mein Spezialgebiet als Anwalt. Die Finanzindustrie, die keine ist, weil sie nichts herstellt, sondern nur absaugt. Die Finanzindustrie hat so viel Kontrolle gewonnen, dass die einzelnen Staaten von ihnen abhängig sind. Die Banker haben die, so hat sie es auch gesagt, haben die Informationssouveränität und auch damit die Entscheidungssouveränität an sich gerissen. Ja, der transhumanistische Aspekt, für die sind wir Livestock, also Rinder oder jedenfalls Tiere. Dieses heimliche Social Credit System durch diesen Passport wird jetzt immer offensichtlicher. Am Ende führt das dazu, dass wir, das ist ein alter Spruch der USA, Taxation without Representation haben. So hat die Revolution angefangen in den USA, der Unabhängigkeitskrieg, weil die neuen, in Anführungsstrichen, Amerikaner gesehen haben, wir zahlen an die Engländer wohlgemerkt, also angloamerikanisches Finanzsystem, wir zahlen hier Steuern, aber wir dürfen überhaupt nicht mitreden. Daher dieser Spruch, Taxation without Representation, so fing das alles an. Aber nicht nur das, das Ganze führt, das hat sie ganz klar und deutlich gesagt, in ein Versklavungssystem. Wir müssen also eine finanzielle Rebellion starten. Wir müssen uns weigern, diese digitale Nummer mitzumachen. Und wir müssen dann, das hält sie für entscheidend, da sind wir voll auf einer Wellenlänge, wir müssen wieder dazu kommen, dass es Rechtsstaat gibt. Dass es einen Rechtsstaat gibt, dass es eine Rule of Law gibt, an die sich auch die Finanzindustrie zu halten hat. Denn die, das wird jetzt immer deutlicher klar, hat sich die letzten 30 Jahre an gar nichts mehr gehalten. Also aus meiner Sicht, und das ist ja für mich das Unbegreiflichste gewesen, jetzt erst mit Corona passen alle Teile zusammen, aus meiner Sicht ist schon die erste Finanzkrise oder die letzte Finanzkrise aus 2009 und 10 der Wake-up-Call schlechthin gewesen. Da hätten wir sehen müssen, diese Verbrecher halten sich an keinerlei Regeln mehr. Rule of Law gilt nicht für die, die stehen über dem Gesetz. Und Frau Merkel hat sich ja bestätigt, indem sie von der Deutschen Bank als systemrelevant gesprochen hat. Nein. Mit anderen Worten, Achtung Gerichte, nicht das Recht auf die Deutsche Bank anwenden, die ist für das System relevant, nur nicht für unser System, sondern für deren Betrugssystem.
Ja. Absolut.
Ja, das Problem ist, dass Polizei, Richter, Politiker, jeder, der hier als Marionette unterwegs ist, und das sind viele, ohne es zu wissen, dass der unter Druck steht, in aller Regel erpressbar ist. Die Frage ist, aus welchem Grund ist das so? Ja, einer der Gründe ist, dass man insbesondere, das ist ein Beispiel, ne? Das ist nicht repräsentativ für alles, aber es ist ein Beispiel, was sie genannt hat. Einer der Gründe ist, dass man zum Beispiel die Menschen, die man als Marionetten einsetzen will, aus dem öffentlichen Dienst, dass man denen die Möglichkeit gibt, über ihre Dienstcomputer irgendwelche Pornografie sich anzugucken. Zack, hast du sie schon am Arsch. Und wenn du dann noch einen Schritt weiter gehst und zwischendrin noch irgendwelche kinderpornografischen Sachen denen zuspielst, dann sind sie richtig am Arsch. Hm. Und damit hast du ein wahnsinniges Erpressungspotenzial. Das scheint hier zu meiner totalen Überraschung eine unfassbare Rolle zu spielen. Na, ich kann mir das nicht vorstellen, aber sie sagt, so ist das. Sie glauben, dass man alles mit Maschinen ersetzen kann, also auch jeden Menschen durch eine Maschine ersetzen kann. Aber anstatt jetzt zwei verschiedene Systeme zu fahren, also einerseits noch Menschen und andererseits auch Maschinen laufen zu lassen, versucht man das zu integrieren. Das sind die ganzen Geschichten, die wir seit Jahrzehnten schon gesehen haben, dass beispielsweise Organe ersetzt werden können, aber auch, und das ist ja auf den ersten Blick sogar sinnvoll, dass man Kriegsopfern neue Gliedmaßen, künstliche Gliedmaßen verpassen kann. Auf den ersten Blick sinnvoll. Aber was in Wahrheit damit immer schon betrieben worden ist, ist die Entwicklung hin zum Transhumanismus. Man muss es sich nur genau angucken. Und über diese neue CRISPR-Technologie kannst du ja mit den Genen sonst was anstellen. Sie glauben, dass man damit jedenfalls den Menschen sozusagen entsexualisieren kann und im Inkubator die Menschen züchten kann.
Wow.
Also im Grunde dystopischer Film. Ja, genau das glauben die, weil sie eben völlig wahnsinnig sind. Ne? Sie wollen also vor allem über Artificial Intelligence, über künstliche Intelligenz alles steuern, den gesamten Planeten. Und die Daten dazu haben sich schon seit längerer Zeit eingesammelt, jetzt natürlich besonders aggressiv eingesammelt über diese Digitalisierung des Gesundheitssystems. Über Gesundheit kommt man an die Leute ran. Ne? Das ist immer wieder die Brechstange, weil wenn du denen sagst, deine Gesundheit ist gefährdet, dann machen die alles, obwohl es hier in Wahrheit um was ganz anderes geht.
Du hast gesagt, wegen Digitalisierung, da habe ich auch noch mitbekommen, da gibt es einen Apotheker, der hat einen Artikel verfasst, 70% der Impfpässe seien fake. Also wir wissen beide, das kann nicht sein, aber 70% hat er behauptet. Und das ist für mich wieder das Narrativ. Sie wollen damit beweisen, das ist unsicher, die Papierversion, wollen dann rüber auf die digitale Version und sagen, hey, wenn wir schon digital sind, dann können wir gleich den Chip einsetzen, dass wir auf der sicheren Seite sind. Und ich glaube, das geht auch genau in die Richtung, dass sie, weil es gibt ja, ich habe schon gelesen, ab März 2022 zählen die Papier-Dinger nicht mehr, es zählt nur noch digital. Ich frage mich einfach, wie sollen sie das schaffen, zum Beispiel bei den älteren Damen und Herren, die vielleicht gar kein Handy haben oder kein iPhone, was auch immer, da bin ich gespannt. Also das geht voll in die Richtung, weil sie natürlich Respekt haben, weil sonst ist die Kontrolle nicht mehr da. Und so wie du vorher gesagt hast, über GPS-Daten kannst du genau orten, wo ist der Mensch? Oh, jetzt haben wir ein kleines Problem, müssen schnell hingehen. Und ich glaube, das ist nicht zu unterschätzen.
Ja, genau. Genau so ist das. Also die Digitalisierung ist das Problem. Teile davon sind ja gut, ne? Das ist ja unbestritten. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das, was gut ist, nur benutzt wird, um uns reinzulocken und das eigentlich Gewollte durchzusetzen, nämlich die totale Kontrolle über uns.
Ja, und noch ein Hinweis, ein Hinweis für die alle Leute, sind doch ziemlich viele, hört auf, Karten zu benutzen. Zahlt alle Cash. Sie wollen das Bargeld abschaffen. Nur noch mit Bargeld zahlen, und wenn ein Geschäft das nicht akzeptiert, was eigentlich nicht gestattet ist, also in der Schweiz darf man das nicht, dann verlässt das Geschäft und geht weg. Zahlt wieder mit Bargeld, weil das ist das, was sie abschaffen wollen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn sie das hinkriegen, sie wollen ja, der Wolf hat das, glaube ich, gesagt, der Finanzexperte. Sie wollen nur noch ein Konto auf der Zentralbank. Und dann haben Sie natürlich das manipulierbare Geld. Sie können Bedingungen, Sie können mit GPS, Sie können alles machen. Wenn das Bargeld abgeschafft wird, sind wir definitiv am Arsch.
Das ist genau der Punkt. Das hat auch Catherine Austin Fitz wiederholt gesagt. Sie hat extra zu einem Cash Friday aufgerufen. Wenn man sich noch nicht ganz durchringen kann, nur noch Cash zu bezahlen, dann sollte man jedenfalls einen Tag, nämlich den Freitag, nehmen und nur an diesem Tag nur noch Cash bezahlen. Denn das ist Teil der finanziellen Revolution, die wir brauchen. Denn wenn wir das zulassen, diese Digitalisierung ist ja eine Zentralisierung. Ne? Ja. Du hast es eben richtig gesagt, es ist nur noch eine Bank da, über die zentral alles gesteuert wird, jeder Mensch gesteuert wird. Und diese Zentralisierung führt dazu, dass die gesamte Wirtschaft gekillt wird. Warum? Weil wenn du alles zentral laufen hast, dann hast du keinerlei Entscheidungsmöglichkeiten mehr auf den unteren Ebenen, ja, und keine Ideen mehr, die da auf den unteren Ebenen normalerweise erfolgreich sein könnten. Sondern es wird alles von oben niedergemacht. Und das darf nicht passieren. Ja. Teil des Genozids, von dem sie spricht, ist ja nicht einfach, die Leute nur umzubringen. Ne? Denn wir haben ja bisher kaum eine Übersterblichkeit. Es werden Leute, hat durch die Impfung selbst, ist gar nichts passiert. Entschuldigung, sogenannte Virus selbst ist gar nichts passiert. Durch die Impfungen hat es eine Übersterblichkeit gegeben. Manche sagen seit September 9-10%. Trotzdem ist das nur ein Teil des Programms. Mhm. Denn wenn jetzt alle sofort sterben würden, würde das auch wieder jeder mitkriegen. Deswegen sagt sie, ein Teil des Genozidprogramms ist, die Lebenserwartung zu senken. Indem man, wie wir dann nachher noch hören werden, indem man zum Beispiel das Immunsystem abschaltet. Mhm. Das führt nicht sofort zum Tod, aber früher oder später wird eine Krankheit kommen, die auch der Gesündeste nicht mehr überleben kann, wenn sein Immunsystem sich nicht mehr wehren kann. Ja, und dann gibt es natürlich im Rahmen dieser wahnsinnigen, superreichen, größenwahnsinnigen Theorien gibt es, ich habe den Namen der Gesellschaft vergessen, aber da gibt es eine Company, sagt sie, in den USA, die sammelt das Blut von Kindern. Und dieses Blut von Kindern wird dann den Superreichen gegeben, weil die damit angeblich ihre Lebenserwartung erhöhen können. Damit werden massiv insbesondere die ärmeren Bevölkerungen unter Druck gesetzt, weil die haben das, die sehen das als Einkommensquelle und bringen ihre Kinder zum Blutspenden. Also ganz, ganz böse. 1995, ich dachte ein paar Jahre früher, aber sie hat es korrigiert, 1995 ist das gesamte Geld aus dem System raus, das erste Mal das gesamte Geld aus dem System rausgenommen worden. Da haben wohl die sogenannten Eliten gemerkt, oh Scheiß, wir können die Babyboomer gar nicht mehr bezahlen. Also die ganze Altersvorsorge, das reicht schon lange nicht mehr aus. Und da haben sie sich gesagt, dann nehmen wir erstmal 21 Billionen, also nicht also Trillions, also nicht Milliarden, sondern echt 21 Billionen raus. Bei 9/11 ist das Ganze nochmal beschleunigt worden. 9/11 hat ja zu einer unfassbaren Angst geführt. Über Angst geht alles, wissen wir inzwischen. Und das hat dazu geführt, dass man über den Patriot Act in den USA das Sicherheitssystem völlig aufgeblasen hat. Alle möglichen Institutionen sind gegründet worden, in die ist das Geld reingeschaufelt worden, was man aus dem System rausgezogen hat, per Steuern, per Steuererhöhungen. Und von denen ist es weitergereicht worden an private Institutionen, wie zum Beispiel Carlyle. Das ist ein sehr großer Investmentladen. Da stecken zum Beispiel die Bushes dahinter. Und diese privaten Leute haben dann merkwürdigerweise um genau die gleiche Zeit Kapitalerhöhungen durchgeführt, hatten plötzlich sehr viel mehr Geld. Ja, das ist genau das Geld, was aus dem System rausgenommen wurde, in die Sicherheitssysteme, die man neu erfunden hatte, reingepackt hat und von da aus weitergeschoben wurde. 2017 fehlte wieder, das war schon zu Obamas Zeiten, fehlte schon wieder eine Riesenmenge Geld. Das war am Ende der Obama-Administration. Das hat sie gesehen bei HUD, also Housing and Urban Development. Da konnte sie das erkennen und beim Department of Defense ist sehr viel von diesem Geld angekommen. Im Oktober 2018 hat sie festgestellt, dass das Federal Government, also die Bundesregierung, geheime Bücher führt für einen geheimen Prozess durch geheime Menschen. Darüber wird das ganze Geld verschoben. Das heißt, du hast hier eine zweite Buchführung, die die Öffentlichkeit überhaupt nicht sieht. der Bundeshaushalt, der öffentlich ist, der ist nur Fake. Ich habe von jemandem, der es wissen muss, gehört, dass das in fast allen großen sogenannten privaten Global Corporations der Fall ist. Zum Beispiel bei der Deutschen Bank, da gibt es das öffentliche einsehbare Geschäft, was so gut wie gar kein Geld verdient. Aber darunter gibt es eine Ebene, wo richtig Kohle gemacht wird, indem man Menschenhandel finanziert, indem man Geldwäsche betreibt, Drogenhandel und so weiter und so weiter. Und so läuft das offenbar auf dieser höchsten Ebene ebenfalls. Denn das muss man sich nochmal in Erinnerung rufen. Wir haben keine wirklichen Regierungen mehr, sondern wir haben nur noch diesen Mr. Global, der hinten die Fäden zieht. Mhm. Das ging dann alles zu Carlyle. Inzwischen geht sie davon aus oder sagt sie, gibt es Hinweise darauf, dass seit 95 oder seit Anfang der 90er Jahre bis heute um die 90 Billionen Dollar aus dem System rausgenommen wurden. Damit sind dann eben diese ganzen Geschichten da oben am Himmel oder die Untergrundstädte und was es da so alles gibt, damit sei das alles finanziert worden. In Europa sei es ähnlich gelaufen, das kennt sie aber nicht ganz so gut. Da sagt sie, da spielt die NATO eine große Rolle. Sehr viel Geld ist über die NATO aus dem europäischen System rausgenommen worden. Und da habe ich gesagt, sag mal, kann das sein? Die andere Investmentbankerin Leslie Manoukian hat uns ja gesagt, hier in Europa ist es besonders schlimm, weil hier das System völlig ausgeplündert ist und hier gar kein Geld mehr in den Pensionsfonds. Sagt sie, ja, das könnte sehr gut sein. Wir sollten also auf jeden Fall diese finanzielle Revolution starten. Aber die beiden Prioritäten, sagt sie, erstens auf jeden Fall die Einführung dieses Impfpasses verhindern, dieses sogenannten Gesundheitspasses verhindern, weil das die totale Kontrolle bringt. Und zweitens gleichzeitig wohl diese Digitalisierung stoppen, damit wir nicht diesem chinesischen Social Credit System mit dieser, wie du sie vorhin ja auch genannt hast, mit dieser weltweit einen einzigen zentralen Bank, damit das System nicht eingeführt werden kann.
Du hast gesagt vorher so wegen, ich habe von solchen Sachen auch schon gehört, hast du da noch mehr Infos wegen unterirdische Städte oder so weiter? Ich habe von dem schon gehört. Hast du da Infos bekommen von deinen Interviewpartnern? Was sagen sie dazu?
Ja, wir haben von verschiedenen Whistleblowern erfahren, dass es in den USA, aber wohl auch in Europa in kleinerem Maß, also Europa, Deutschland, gucken wir uns das mal an, angeblich gibt es da wo war jetzt diese Überschwemmung? Ahrweiler, da ist irgendwie militärische unterirdische Anlagen. Also nee, das ist nicht angeblich, die gibt's da wirklich. So in wesentlich größerem Stil soll es das in den USA geben. Die USA sind also vollständig unterkellert sozusagen. Das wird schon noch alles rauskommen. Also dass es das gibt, ist klar. In welchem Umfang, das ist noch nicht ganz klar. Okay. Aber es muss ein gigantischer Umfang sein, den wir uns so gar nicht vorstellen können.
Aber für mich ein bisschen unvorstellbar, weil das muss ja von ganz vielen Menschen erbaut werden. Du kannst ja nicht irgendwelche Roboter darunter setzen und die bauen da mal ein bisschen. Sind ja hunderte oder tausende Menschen, wissen da Bescheid. Also das überrascht mich ein bisschen, dass da nicht noch mehr Leute da mal gesagt haben, hey Leute, ich kann das nicht mehr aushalten, ich muss da an die Öffentlichkeit. Da hört man nicht wahnsinnig viel. Gibt es da Erklärungen für sowas? Weißt du da, was das sein könnte?
Ja, auch da dürfte gelten, dass die Leute, die daran beteiligt waren, erpressbar sind. Aber es gibt ja schon immer mal wieder Whistleblower. Ja. Nur, und das ist, muss man sich immer vergegenwärtigen, wenn solche wahren Meldungen rauskommen, dann versucht die andere Seite, solche wahren Meldungen, versucht denen die Spitze zu nehmen, indem sie die über Leute rauskommen lässt, weil sie sagen, oh Scheiße, jetzt kommt's raus, das machen wir jetzt selber. Indem sie Leute benutzt, die diese Informationen öffentlich weitergeben, die völlig diskreditiert sind. Ja. Zum Beispiel in den USA Alex Jones von, ich weiß nicht, heißt das Infowars oder sowas, da sagt jeder, ey, wenn der das erzählt, dann kann es nicht wahr sein. Aber es ist wahr. Nur in welchem Umfang können wir im Moment nicht erkennen. Es soll ein gigantischer Umfang sein und es soll nicht erst seit Corona natürlich, sondern seit mindestens 60 Jahren oder 80 sogar, seit Ende des Zweiten Weltkrieges, soll das gelaufen sein. Vielleicht auch länger, das kann ich noch nicht genau sehen, aber da kommen immer neue Leute, die uns dazu was erzählen. Auch das wird am Ende voll und ganz erkennbar sein. Du kannst es auch gar nicht verheimlichen. Wenn du ein Ende des Tunnelsystems gefunden hast, dann gehst du da runter und dann siehst du, was los ist.
Ne? Definitiv,
ja. Ja, das war jedenfalls shocking. Dann hatten wir Hans Tolzin. Hans Tolzin ist ein Journalist und ich glaube auch Historiker. Der hat die spanische Grippe sich genau angeguckt und die ist ja deshalb für uns so wichtig, weil die immer wieder benutzt wird als, guck mal, das hat es ja schon mal gegeben, das ist ja super gefährlich, was wir jetzt haben und das kann jederzeit wieder laufen. Er hat sich das genauer angeguckt, hat uns dann ein paar Bilder von damals gezeigt, da habe ich sofort gedacht, Mensch, das ist ja genau wie heute, also wo Leute Masken auf hatten, wo Leute nicht mehr in die Straßenbahn, in den USA nicht mehr in die Straßenbahn, in San Francisco gibt es ja ein Cable Car, oder in andere öffentliche Verkehrsmittel reinkamen, weil sie keine Masken hatten. Die ganzen Bilder, die wir heute kennen, auch die Denunziation, hat es genau damals auch gegeben, genau das Gleiche. Und was damals auffällig war, ist, dass das ein neues Muster war. Ist das also eine Mutation eines ansonsten eigentlich harmlosen Influenza-Virus gewesen? Das Merkwürdige ist, sagt er, dass das nie wirklich echt wissenschaftlich untersucht wurde, sondern dass alle neuen Erkenntnisse, die gewonnen wurden, durch Zufall oder durch Leute gewonnen wurden, die sozusagen sich privat dran gesetzt haben. Und da sind ihm jetzt die drei Ungereimtheiten aufgefallen, auf die er zu sprechen kam. Problem Nummer eins, untypische Symptome für eine normale Grippe, also eine mutierte Grippe, das würde man sagen, kann es nicht sein. Vielleicht war es überhaupt keine Grippe. Untypisch deshalb, die Leute haben so ein bisschen auch was Grippemäßiges gehabt, aber dumpfer Schmerz, Fieber, das sieht noch alles nach Grippe aus. Aber schwarz verfärbte Füße, Lunge mit rötlicher Flüssigkeit angefüllt, normale Grippe, das sieht anders aus. Und selbst die bösartigste Lungenentzündung, die man vielleicht im Rahmen einer normalen Grippe gibt, das hat es so noch nicht gegeben. Dann 100 Tote pro Tag, das geht einem dann schon an die Nieren, das haben damalige Berichte gesagt. Auch da wurden aber die Mainstream-Medien schon eingesetzt, um solche Berichte zu lancieren, um Panik zu verbreiten. Ist es also immer wieder die gleiche Frage, ist es also Grippe, obwohl diese Symptome völlig untypisch sind? Es muss wohl, sagte ein amerikanischer Arzt, ein Dr. Welch, das muss ja so eine Art Pest sein. Aber du siehst sofort, Panik, 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 auch damals. Problem Nummer zwei, also erstens untypische Symptome, passt nicht zur Grippe. Problem Nummer zwei, man kann keinen Ausgangspunkt ausmachen. Man weiß nicht, wo das anfängt. Normal kannst du sehen, hier fängt es an, so wie jetzt die Legende ist, Wuhan und dann die ganze Welt. Hier kannst du es nicht sehen. Es ist fast gleichzeitig, er hat das anhand so einer Grafik dargestellt, fast gleichzeitig in den USA und Europa passiert. Der Höhepunkt der Pandemie war damals gleichzeitig, innerhalb von wenigen Tagen jedenfalls, in Paris, London, Berlin und New York. Ganz, ganz merkwürdig. Am 9.11.1919, da hat es richtig reingehämmert, am 11.09.1919 war der Waffenstillstand. Wir dürfen nicht vergessen, das war genau nach dem Ersten Weltkrieg. Hunderttausende waren auf der Straße damals, weil sie sich gefreut haben. Trotzdem gab es keine erhöhten Ansteckungen, nichts. Und Problem Nummer drei, untypisches Alter. Bei der Grippe trifft es normalerweise die ganz Jungen und die ganz Alten. Hier aber bei der sogenannten spanischen Grippe waren es junge Erwachsene, die besonders starke Immunsysteme hatten. Alles spricht also gegen eine Grippe. Häufig kamen die Symptome völlig aus dem Nichts. Innerhalb von Stunden haben sie gestartet. Und dann hat er noch ein viertes Problem ausgemacht. Das hat was mit dieser Ansteckung zu tun. Das hatten wir schon von Thorsten Engelbrecht und Klaus Könlein gehört. Ich will euch das jetzt ersparen, weil es ist so gruselig. Die haben ja versucht, nachzuweisen, wie ansteckend das ist. Und dann haben sie sich zum Beispiel 62, das war am 18. November in Boston, 62 gesunde Matrosen genommen, die alle wegen irgendwelcher Disziplinarsachen dran waren. Immer wieder Militär, ne? Und den hat man dann das Sekret der Kranken in die Nasen, in die Augen, in die Schleimhaut gesprüht, da irgendwelchen widerlichen Kram abgeschabt und in den Mund und sonst wohin gebracht. 10 mussten in ein Lazarett gehen, bei den schwerkranken Leuten den übelriechenden Atem einatmen und so. Kein einziger steckte sich an, obwohl das doch eigentlich sofort hätte passieren müssen. Dasselbe hat man dann in San Francisco auch nochmal gemacht, also auf der anderen Küstenseite, 50 Leute, keiner ist erkrankt. Was also war der Auslöser der Krankheit? Ja, da gab es eine große Rolle, spielt das Militär hier, und zwar der höchste Militärarzt, Dr. William C. Gorgas. Der hat vier Ärzte, vier sanitätssystemrelevante Ärzte nach Fort Devens geschickt, hat gesagt, da müsst ihr hin, da ist die spanische Grippe, hat er wahrscheinlich per Ferndiagnose erkannt. Da guckt euch das mal an. Ja, das heißt also, da ist schon gesagt worden, es kann nur die spanische Grippe sein. Ne? Anstatt dass man da mit einer Differentialdiagnose erstmal hingeht und rauskriegt, was los ist, schickt er die Leute hin mit der Maßgabe, Achtung, super gefährlich, spanische Grippe. Und dann wieder die Parallelen zu heute. Massive Impfexperimente, das wissen wir nicht, sind damals mit den Soldaten gemacht worden. Die gingen dieser spanischen Grippe voraus. Massivste Impfexperimente. Unglaublich. Und ein anderer Artikel, es wurde auch berichtet damals, ne, ist aber dann wieder untergegangen. Und ein anderer Artikel spricht dann davon, dass die Impfgegner Landesverrat begegnen, Feinde sind. Alles das, was wir heute auch sehen. Aber was waren denn das für Impfexperimente? Was gab es denn eigentlich 1918 für Impfungen? Naja, bis zu 20 Impfungen, bis zu 25 Injektionen wurden durchgezogen, bis zu an Militärleuten bis zu 6 Impfungen an einem einzigen Tag wurden durchgezogen. Was gab es da? Typhus, Cholera, Pocken, Meningitis, Diphtherie, all das gab es und damit wurden die Leute kaputt geimpft. Das kann man nicht anders sehen. Schon 1911 übrigens gab es 39 verschiedene Impfstoffe. Die haben damals in dieser Zeit wahnsinnige Experimente gemacht. Deswegen spricht hier unterm Strich alles dafür, dass wir es eben nicht mit einer Grippe zu tun haben, sondern dass das durch die Impfexperimente, dass diese Krankheit durch die Impfexperimente herbeigeführt wurde. Auch das Schweigen der Mediziner, was wir heute auch haben, in weitem Umfang jedenfalls, gab es damals auch schon. Und das waren nicht nur die Militärärzte, sondern auch die normalen Ärzte und die Medien. John D. Rockefeller, plötzlich taucht er wieder auf, hat damals dafür gesorgt, dass die Schulmedizin plötzlich über Nacht diskreditiert wurde. Er und noch andere haben 500 Millionen Dollar an medizinische Schulen, also Universitäten, gegeben für die Einführung der pharmazeutischen Industrie und die Abschaffung der bis dahin bestens funktionierenden Naturheilkunde. Das haben uns andere auch schon erzählt. Da wurde ganz viel Geld ausgegeben, um das den Menschen als das neue, einzig wahre Gesundheitssystem zu produzieren, also die pharmazeutische Industrie. Sehr viel Geld ausgegeben. Man hat Professoren für die Universitäten und Lehrer für die Schulen eingesetzt, damit Geschichtsunterricht diese Sache dreht und sagt, alles, was wir an Naturheilkunde kannten, ist alles Quacksalberei. Das neue Ding, das ist das einzig Relevante. Das darf man nie vergessen. Damals wurde die pharmazeutische Industrie von den Verbrechern aus der Ölindustrie gegründet.
Also,
Rockefeller, das darf man auch nicht vergessen.
Naturheilpraktiker will ja in Deutschland auch abgeschafft werden. Der Spahn hat ja das eigentlich eingeläutet. Das geht in eine ähnliche Richtung. Also alles, was man eventuell mit
Ja.
Natur heilen kann, ist nicht erwünscht, weil das wäre dann, wer heilt, hat recht und dann hätte die Pharma nicht mehr so viel Geld zu verdienen. Tja.
Genau so ist es. Ja, die Geschichte wiederholt sich. History repeats itself.
Was?
Das, was wir jetzt sehen, ist im Grunde genau das, was die damals schon mal versucht haben, was aber nicht geklappt hat. Ja, auch eine interessante Geschichte. Das wissen wir auch aus den beiden sehr, sehr guten Videos von James Corbett. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. How Big Oil Conquered the World und das andere, Why Big Oil Conquered the World. Rockefeller haben angefangen als absolute Betrüger. Der Gründer dieser Dynastie, könnte man sagen, der lief Ende des vorvorigen Jahrhunderts in der Gegend rum und nannte sich Dr. Livingston, hat also einen falschen Namen und einen falschen Doktortitel benutzt und hat Snake Oil, nennt man das, verkauft. Also betrügerischen Müll, von dem er behauptet hat, das heilt alles. Und dann irgendwann ist er mit Hilfe von etwas kundigeren Leuten, als er selbst es war, ist er auf Erdöl gekommen und dann hat er über Erdöl versucht, daraus eine Industrie und seine Nachfolger John D. Rockefeller insbesondere aus Erdöl die pharmazeutische Industrie zu gründen auf dem Erdöl. Alle Produkte waren plötzlich Erdölprodukte, medizinische Produkte. Ja, man konnte gleichzeitig sehen, aber nur anhand von Erfahrungsberichten, weil es keine wirkliche echte wissenschaftliche Untersuchung gibt, dass es wirklich nur die Geimpften waren, die betroffen waren. Nur die Geimpften. Diese Impfexperimente wurden in riesigem Umfang durchgeführt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Krass. Der hat dann von einem Erfahrungsbericht einer Frau, die hat den, glaube ich, 1977 geschrieben, berichtet darüber, wie ihre Eltern, glaube ich, damals mitgemacht haben, aber eben nicht als Geimpfte, sondern sie sind immer ungeimpft geblieben und waren die ganze Zeit vollkommen gesund. Sie haben nicht mal einen Schnupfen bekommen, während die Schulmediziner, also die neuen, die pharmazeutische Industrie, die versucht hat, was zu tun, während die ihre Patienten eigentlich in den Tod getrieben haben. Von denen sind nämlich die, die schulmedizinisch, also pharmazeutisch behandelt wurden, sind 33% gestorben. Die, die über die Naturheilkunde behandelt wurden, haben zu 100% überlebt.
Wow.
Ja, also unterm Strich, sagt er, muss man feststellen, hätte man damals eine Differentialdiagnose durchgeführt, hätte man also nicht nur nach der spanischen Grippe gesucht, die ja von diesem Dr. Gorgas, auch seinen vier Stabsärzten oder Militärärzten, an die Hand gegeben wurde, sondern hätte man mal richtig nachgeguckt, hätte man wohl festgestellt, dass wir es ganz überwiegend mit Symptomen einer schweren Vergiftung zu tun haben. Schwere Vergiftung, woher? Na, durch diese völlig irrwitzigen Impfexperimente. Ja.
Schon heftig.
Gut, dann haben wir, also das war schon nochmal interessant zu hören, weil wenn wir uns heute immer wieder Angst machen lassen von wegen, oh, wenn ihr jetzt nicht aktiv werdet, wenn ihr jetzt nicht geimpft werdet, dann kommt es so schlimm wie bei der spanischen Grippe. Auch da ist es erst mit der Impfung vorbei gewesen. Nein, die Impfung hat es hervorgerufen, genau wie heute. Dann haben wir Dr. Shankara Chetty gehabt aus Südafrika. Der hat mehr als, sagt er, 7000 Patienten untersucht und auch behandelt. Alle mit On-Label normalen Medikamenten behandelt. Kein einziger ist gestorben. Er sagt, das Geheimnis ist allerdings eine frühe Behandlung. Wenn wir das sehen, dass da jemand was hat, dann muss man früh ran. Er selbst hat sich isoliert, um zu sehen, was wirklich los ist. Und er sah dann auch bei den Patienten die Blood Clots. Er sah, dass es da Atmungsschwierigkeiten gab. Aber das, was er überwiegend sah, ist das, was im Krankenhaus passierte und was berichtet wurde. Und er hat sich gesagt, da muss doch auch mal außerhalb des Krankenhauses, muss man doch mal gucken, was ist denn eigentlich bei denen los? Und um die hat er sich gekümmert. Deswegen hat er sich isoliert und dann mit denen gearbeitet. Ursprünglich hat er gesagt, das ist eine grippeähnliche Erkrankung. Gut, da gibt es auch den Geschmacks- und Geruchsverlust, aber auch das gibt es bei Grippe. Nach 5 bis 6 Tagen war es eigentlich wieder alles okay. Aber dann gab es danach noch was. Am 8. Tag bei vielen Leuten gab es so eine Atemlosigkeit. Die war sehr ungewöhnlich. Ungefähr oder ziemlich genau eine Woche nach den ersten Symptomen. Auch danach gab es manchmal eine volle Recovery. Aber er sagt, in Wahrheit liegen hier wahrscheinlich zwei unterschiedliche Erkrankungen vor oder aufeinander aufbauende Erkrankungen. Das erste ist eine virale Lungenentzündung, die aber dann übergeht oder abgelöst wird von, das ist mir nicht ganz klar geworden, von diesen schweren Atemproblemen. Also die Leute kriegen Sauerstoff, können aber keinen tiefen Atemzug nehmen. Das ist das, was in der zweiten Runde ab dem achten Tag passiert, aber nicht bei allen. Also zwei Erkrankungen. Das eine ist eine Grippe, sagt er, und das andere ist so eine Hypersensibilität, allergische Reaktion wohl ab dem achten Tag. Und dann hat er bei seinen Behandlungsmethoden gesagt, wichtig war für ihn festzustellen, wie lange Speed to Recovery. Wie lange braucht man mit seiner Behandlungsmethode, bis die Leute wieder gesund sind? Und hat unter anderem eingesetzt Steroide. Steroide, hat er festgestellt, halfen sehr gut. Nach 2 bis 3 Tagen schon waren die Leute wieder gesund. Dann hat er eine Patientin gehabt, eine 40 Jahre alte Frau, die hatte Diabetes. Die hatte auch vorher diese Grippenummer und dann kam sie eben mit diesem Atemproblem. Die war außerdem also nicht nur Diabetes, die war auch obes und kriegte eine Kinderdosis von Antihistaminen. Die sind auch von der WHO anerkannt. Am nächsten Tag war auch die wieder perfekt gesund. Also diese ganz normalen Behandlungen, keine Impfung, ganz normalen Behandlungen, so wie er sie durchgeführt hat, also er sagt, man muss dann eben früh ran, die haben in jedem Falle, so hat es er geschildert jedenfalls, zum Erfolg geführt. Also wir haben hier wohl eine Hypersensitivity Pneumonitis, hypersensible Lungenentzündung. Das ist meine Übersetzung. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was das auf Deutsch wirklich heißt. Du kannst es nicht entscheiden von der echten Lungenentzündung. Das ist diese harte Phase, diese zweite Phase, die da ab dem achten Tag passiert. Und sein Behandlungsprotokoll war Antihistamine, Antikoagulation und vor allem sehr hohe Dosen von Steroiden. Die sind besonders wichtig bei dieser hypersensitiven Pneumonitis. Die Long-Covid-Geschichten, von denen immer wieder berichtet werden, es ist eine falsche Diagnose. In Wahrheit ist das eine allergische Reaktion, die am achten Tag eintritt. Dann hat er sich um die zweite Welle gekümmert. Das ist jetzt die erste Welle. Aber die zweite und die dritte und die vierte Welle haben sich praktisch nicht unterschieden. Die hat er alle gleich behandelt. Und das hat auch jedes Mal funktioniert. Auffällig ist allerdings, dass wir nach der Delta-Variante jetzt diese Omikron-Variante haben. Und da sagt er, unterm Strich ist das völlig harmlos. Unterm Strich ist das so eine Art milde Grippe, weil offenbar das, wenn das so ist, das mutierte Virus, wir wissen ja alle, dass alle Viren ständig mutieren. Mhm. Und das ist auch dann zu einer möglicherweise schnelleren oder größeren Ansteckungsgefahr kommt. Aber diese Mutation sei besonders ungefährlich. Deswegen sei das besonders mild. Und deswegen sollte man eigentlich diese Omikron-Variante durchlaufen lassen. Damit hätte man eine natürliche Immunität erreicht für praktisch kein Risiko, weil es ist ja eine milde Variante. Damit hast du dann aber eine natürliche Immunität gegenüber allem, was damit zusammenhängt. Er hat es nochmal auf den Punkt gebracht, dass diese ganzen Ablenkungsmanöver, wir wissen nicht, was ist mit dem Graphen los. Es ist jedenfalls nicht in allen Dosen drin. Da müssen wir uns auch gar nicht drauf konzentrieren, sagt er, weil das dickste Problem ist eben das Spike-Protein. Das ja. ist giftig. Das ist giftig. Und dieses Spike-Protein unterdrückt das Immunsystem, sagt er. Und deswegen gibt es eben dann auch diese Krebsexplosionen. Das hat er nicht ganz genau dargelegt, das hat Ulrike dann hinterher gemacht. Aber wie gesagt, die Omikron-Variante, hat er nochmal betont, ist reines Fearmongering, also reine Panikmache. Kinder sind überhaupt nicht, sind in keiner Weise gefährdet. Dazu haben wir auch ein paar Videos gezeigt von Deutschen, die in Südafrika leben. Die gingen dann in irgendwelche Kliniken. Guck mal hier, gar nichts los. Haben mit den Krankenschwestern gesprochen. Nee, hier ist nichts los. Kinder? Nee, Kinder sind hier überhaupt nicht. Also eine milde Variante, die sogar für diese zweite Krankheitsphase ab dem achten Tag völlig harmlos ist. Deswegen sagt er, das sollte man eigentlich durchlaufen lassen. Damit kriegt man am schnellsten die Immunität. Gleichzeitig hat er aber gewarnt, hat gesagt, ganz sicher können wir nicht sein. Wir wissen ja, dass das hier ein menschengemachtes Virus ist. Ja. Es gibt ja dieses Narrativ aus der Wuhan Virology Institute. Wir haben aber inzwischen von einem Whistleblower auch Informationen, dass das in anderen Virologie-Instituten möglicherweise in den USA gemacht wurde, aber und dann darüber geschoben wurde. Aber bleiben wir mal bei der Version, dass es alles in Wuhan, in dem Wuhan Virology Institute entstanden ist. Bleiben wir mal dabei, dass die da künstlich über diese Gain-of-Function-Experimente versucht haben, besonders gefährliche Viren zu züchten. Wenn das so ist, sagt er, dann können wir uns nicht entspannt zurücklehnen. Auf den ersten Blick, und dabei bleibt er erstmal, macht es Sinn, die Omikron durchlaufen zu lassen, natürliche Immunität für alle zu erreichen. Aber wir dürfen uns nicht darauf verlassen, weil es könnte sein, dass die doch noch mal irgendwo daran rumgefummelt haben und in ein paar Jahren dann doch noch was Schwerwiegendes auftaucht. Aber zum jetzigen Zeitpunkt weiß er darüber nichts Konkretes und bleibt dabei, lasst das durchlaufen, lasst uns natürliche Immunität herbeiführen. Hat er von einem Witz berichtet, an den er sich erinnert fühlt durch das Verhalten der Medien und der Politik. Du hast plötzlich einen Fremden in deinem Haus. Und du fragst dich, wie kommt der hier rein? Den will ich raushaben. Aber die Mainstream-Medien sagen dir, nee, der ist ja nur als Besucher da. Da musst du dir nichts bei denken. Und du sagst dir, das ist aber komisch. Wieso ist denn die Scheibe eingeschlagen? Wieso ist mein Auto weg? Wieso wird meine Frau vergewaltigt? Tja, sagt er. Und das ist genau das Problem, mit dem wir es hier zu tun haben. Uns erzählen die Mainstream-Medien höchste Gefahr und nichts passt dazu. Ja. Uns erzählen die Mainstream-Medien nur die Impfung hilft und plötzlich sehen wir, das bringt uns alle um. Also dieser Witz, den er da erzählt hat, der hat es ziemlich genau auf den Punkt gebracht. Ja, jedenfalls eine Impfpflicht für alle sei eine globale Massenvergiftung, hat er gesagt. Hier wird mit völlig kaputter Wissenschaft, mit inappropriate science gearbeitet. Und er sagt, ich bin Arzt. Ich kenne den obersten Grundsatz des Arztes, do no harm. Du darfst deinen Patienten nicht schädigen, egal was du tust. Ja. Und da hätte man eigentlich schon genauer hingucken müssen, was passiert hier eigentlich. Sind wir gleich durch mit ihm. Das jedenfalls, er hat immer wieder betont, das Spike-Protein ist das Problem. Ich will es jetzt nicht ausweiten. Es passt jedenfalls alles zu der Explosion von Krebs. Das ist ein riesiger Menschenversuch, der größte, den es je gegeben hat. Aber, sagt er, man muss ja praktisch schon den Hut ziehen vor der Komplexität dieser Perversion. Also auf der einen Seite monströs, auf der anderen Seite gut oder in Anführungsstrichen gut in Szene gesetzt. Nicht aus unserer Sicht, Roger. Wir sehen, was hier abgeht. Aber die armen Schweine, die nichts mehr mitkriegen, weil sie eben hypnotisiert sind, die sehen das natürlich nicht. Und die sind Opfer dieser ganzen Sache. Das Ganze ist Vorsatz, sagt er. Das ist nicht Zufall, sondern es ist totaler Vorsatz. Ja.
Ja, diese Omikron-Geschichte. Die Omikron-Geschichte hat ja auch die Zahnfee gesagt, dass es extrem gefährlich ist für die Kinder, was ja ganz klar widerlegt wurde. Das stimmt definitiv nicht. Wir haben bis jetzt noch keinen schweren Verlauf. Wir haben auch keinen Todesfall bei der Omikron-Variante. Erst recht nicht bei Kindern. Das hast ja, wie du recht gesagt hast, das war der Florian, glaube ich, aus Südafrika, hat mit diversen Videos vor Ort bewiesen. Genau. Und abgesehen davon sind 7 Deutsche sind infiziert worden mit Omikron, wo doppelt geimpft sind mit milden Verlauf und. Aber Panikmache, nochmals Panikmache, das ist immer das Gleiche. Aber es scheint immer noch bei diesen 30% der Hypnotisierten, wo wir uns mal gesagt haben, wie viel könnten es ungefähr sein, hat's gereicht. Und wie du richtig gesagt hast, wir müssen uns auf die 40% circa konzentrieren. Ich denke, 30% sind mindestens auf unserer Seite. Und die 40%, die jetzt einfach so noch mitschwimmen und grundsätzlich auch offen sind für eine andere Meinung, auf die müssen wir uns fokussieren und dann sind wir sehr schnell in der Mehrheit. So sehe ich das.
Ja, also jedenfalls, Omikron ist tatsächlich nichts als Fearmongering, das hat er mehrfach betont. Man sollte also diesen, so hat er es genannt, diesen Natural Selective Process sollte man durchlaufen lassen. Auf a man-made virus. Also es ist, das sehen wir schon jetzt inzwischen immer deutlicher. Ulrike hat das schon seit einiger Zeit gesagt. Das ist ein künstliches Virus, aber man sollte das einfach durchlaufen lassen. Und zwar anhand dieses Omikron, weil das eben eine besonders milde Variante ist, die keinen umbringt, aber dafür dann zu einer natürlichen Immunität, zu einer natürlichen Herdenimmunität führt. Spike-Protein jedenfalls steht im Zentrum, gibt es viele Ablenkungsmanöver in andere Richtungen, aber wir sollten uns darauf konzentrieren. Das ist auf jeden Fall menschengemacht, das ist anders als das normale, in Anführungsstrichen, Spike-Protein. Die Geimpften sind jetzt sozusagen der Träger dieses Spike-Proteins, weil über die wird, die haben es ja zuerst in den Körper bekommen. Unser normales Immunsystem, das haben wir oft genug gesagt, fängt das ab. Aber über die Geimpften wird es jetzt weitergegeben. Die sind der Vektor, der Träger dieses Spike-Proteins. Die Geimpften sind das neue Coronavirus. So hat er es formuliert. Ja,
klare Ansage.
Haben wir uns dann, ja, eine ganz klare Ansage.
Also hier sagst du noch mit, wegen Omikron vielleicht auch sehr interessant, wie die jetzt Gas geben in Wien. Harte Gangart bei Omikron-Verdacht in Wien. Bei einem Verdachtsfall gelten strengere Regeln. 14 Tage Quarantäne für alle ohne Chance auf Freitesten und Maskenpflicht für die ganze Familie zu Hause. Das ist
unglaublich. Ja, Omikron. Also ich, Omikron, ich weiß es nicht. Wie heißen eigentlich diese komischen Borgs da aus Star Trek? An diesen ganzen Blödsinn erinnert mich das. Ne? Naja, wie auch immer.
Krass.
Ja, also wir haben dann zum Abschluss Wolfgang Dr. Wodak und Professor Ulrike Kämmerer gehört. Das mache ich jetzt aber kurz, weil das ist so technisch und auch und sehr, sehr gut. Ne? Aber das muss man sich angucken, damit man es richtig versteht. Ja. Ulrike hat noch mal genauer untersucht, was eigentlich durch diese mRNA passiert. Wieso zum Beispiel, das ist die erste Frage, um die sie sich gekümmert hat. Das ist so ein kleiner Randaspekt, aber der ist ziemlich wichtig. Wieso musste man ursprünglich diesen BioNTech-Impfstoff bei, was war das, minus 70 Grad oder sowas, in der Gegend rumkutschieren, durfte es nicht schütteln und so. Was war das? Warum hat man das gemacht? Jetzt plötzlich ist alles egal. Jetzt reicht es, wenn du es bei plus 2 bis 8 Grad lagerst. Was war das? Ja, da gibt es den großen Verdacht, dass man das getan hat, um die Hausarztpraxen zu umgehen und die Impfzentren zu legitimieren. Weil welcher Hausarzt kann denn bei minus 70 Grad irgendwas lagern? Geht ja gar nicht. Ne?
Schwierig.
Das war, so vermuten wir jedenfalls, das war einfach nur deshalb erfunden worden, um klarzumachen, ah, das geht nicht beim Hausarzt. Da braucht man richtige Impfzentren. Das ist extrem technisch hochkarätig oder so, ne? Ja, die Nanolipide, das ist auch eine wichtige Sache. Wir wissen ja, dass die mRNA in so einer Lipidhülle eingebaut ist, damit es besser in den Körper kommt. Und diese Nanolipide, das haben wir jetzt, hat sie jetzt festgestellt, die sorgen dafür, dass diese mRNA in die Lymphknoten transportiert werden. Du erinnerst dich, eigentlich sollte es ja alles hier bleiben. Hier sollten die Antikörper produziert werden und dann für den Fall der Erkrankung alles abwehren. Nein. Die Nanolipide sind designed, um das in den ganzen Körper, insbesondere in die Lymphknoten, zu schießen. Wir wissen ja inzwischen, dass es überall im Körper endet und praktisch den ganzen Körper verseucht, diese mRNA. Die dendritischen Zellen, das sind wohl die wichtigsten für das Immunsystem, die sind dann insbesondere befallen. Und was passiert dann da? Ich will jetzt die Details weglassen. Was da passiert im Endergebnis ist, dass das Immunsystem abgeschaltet wird. Wirklich abgeschaltet wird. Ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, das führt dann dazu, dass die Menschen, die sowieso schon Schwierigkeiten haben, die also möglicherweise eine unterdrückte Krebserkrankung haben, dass bei denen der Krebs dann sofort explodiert. Und bei denjenigen, die noch ein bisschen die gesund sind, in Anführungsstrichen, also nichts wirklich Schlimmes haben, bei denen wird es auch irgendwann rappeln, wenn die mRNA tatsächlich in den Körper gelangt, was man nicht genau weiß. Ne? Da kann schon manches schiefgelaufen sein. Das passt jedenfalls zu der Explosion von Krebs. Es ist, hat sie auch noch mal gesagt, der größte Menschenversuch, den wir je gehabt haben. Auch sie sagt nochmal, man muss den Hut ziehen vor der Komplexität dieser Perversion. Auf jeden Fall haben wir es hier nicht mehr mit Fahrlässigkeit zu tun, sondern das ist alles offensichtlich mit Absicht so angelegt worden, sodass wir auch nicht mehr billigend in Kauf nehmen. Das ist auch nicht mehr das Wort, sondern juristisch gesprochen haben wir es hier mit Vorsatz zu tun. Und das führt dazu, dass es keine Möglichkeit für die andere Seite gibt und für die an diesem ganzen, in Anführungsstrichen, Menschenversuch Beteiligten keine Möglichkeit für Immunität gibt. Die haften alle. Die sind alle reif, soweit sie es überhaupt überleben, was sich hier noch ereignen wird. Die Gerichte, die dann noch aufräumen werden, die von uns neu zu kreierenden Gerichte, die werden jedenfalls dafür sorgen, dass dann der Rest im Knast landet. Mhm. Also das sollte man sich nochmal genauer angucken, weil die Ausarbeitung, die sie gemacht hat, ist sehr detailliert. Sie hat das anhand von verschiedenen Bildern auch dargestellt, ist sofort überzeugend. Sie spricht jetzt im Ergebnis von, wie nannte sie das, Vaccine-Induced Immune Deficiency Syndrome. Weißt du, HIV ist ja auch ein Immune Deficiency Syndrome, aber sie spricht jetzt von Vaccine-Induced Immune Deficiency Syndrome. V-I-I-D-S. Das haben wir. Durch die Impfungen wird das Immunsystem kaputt gemacht. So einfach ist es.
Krass. Kann man das dann irgendwie auch untersuchen, dass das, weißt du, du hast ja gesagt, vielleicht hat jemand Glück, dass er nicht die richtige Spritze bekommen hat, dann Glück gehabt, das ist ja wie russisches Roulette. Man hat auch festgestellt, dass gewisse Batches viel mehr Nebenwirkungen produzieren als andere. Kann man das dann irgendwie auch untersuchen lassen, was mit seinem eigenen Immunsystem los ist? Hat man darüber geredet?
Naja, du kannst diese Sachen, über die wir schon öfter gesprochen haben, die kannst du machen. Also beispielsweise kannst du die Detimere erheben und wenn die erhöht sind, dann weißt du, dass du erwischt worden bist und dass du auf jeden Fall ein Blood-Clotting-Problem hast. Ne? Es ist ja so, dass wir Schritt für Schritt immer mehr rauskriegen. Also das, was Ulrike da festgestellt hat, das ist ja schon ein ziemlich großer Schritt weiter. Ne? Da braucht man auch nicht mehr über Graphenoxid oder sowas nachzudenken. Das kann sein, dass das auch benutzt wird, weil Wolfgang sagt ja schon seit langem, hier läuft ein medizinisches Experiment außerhalb des medizinischen Experiments, was wir sehen können. Es ist also nicht nur, dass mit mRNA und mit Spike experimentiert wird, sondern möglicherweise wird bei einzelnen Chargen auch mit Graphenoxid experimentiert. Es kommt alles Stück für Stück ans Licht. Es ist aber noch nicht alles da. Was wir aber jetzt sehen können, müsste 100-mal ausreichen, um uns alle aufstehen zu lassen und sagen zu lassen, no way, Jose, wir machen hier nicht mehr mit. Ja. Aber das wird bei einer immer größeren Schicht in der Bevölkerung, ist das so. Die andere Seite hat zu Recht panische Angst davor, dass über die Aufklärung, die wir betreiben, die du betreibst, die viele andere betreiben, CHD betreibt das ja auch in den USA, dass über diese Aufklärung immer mehr Leute so klar sehen können, dass sie auf jeden Fall nicht mehr mitmachen. Und wie gesagt, wenn du in Deutschland von 20 bis 24 Millionen Ungeimpften sprichst, dann ist das ein Wort. Das ist ein großer Teil der Bevölkerung und der bessere Teil der Bevölkerung. Ich meine jetzt im Sinne von der handlungsfähige Teil, ja, weil er eben nicht in der Hypnose ist und weil er nicht noch auf dem Zaun rumsitzt und sich fragt, gehe ich jetzt rechts oder nach links runter, sondern weil er jetzt schon Bescheid weiß. Da sind die Leute, die auch über das Fachwissen verfügen, was wir brauchen, zum Beispiel, um diese Impfnebenfolgen-Kompetenzzentren jetzt nicht mehr über ein Krankenhaus, das kommt noch, das dauert zu lange, sondern über die Hausarztpraxen aufzubauen.
Ja. Ja, jetzt wollen Sie das durchziehen, dass auch Tierärzte und Apotheker dann spritzen sollen dürfen. Ich habe mir schon letztes Mal überlegt, wie soll das gehen? Wenn jemand eine Reaktion hat in kürzester Zeit, bringst du dann eine Katze zum Kuscheln oder wie kann man sich das vorstellen? Also das ist schon abartig. Und hier habe ich ein kurzes Video, das ist nur ganz kurz, wie abstrus das Ganze ist, zeigt dieses Video.
Da sind so unsere Vollstoffträger.
Also, die Polizisten gehen mit dem Zollstock an die Demonstrationen für die Abstände zu messen. Ja, kann man machen, muss man nicht unbedingt. Das ist so,
oh Gott. Das ist einfach nur Symbolik. Es ist im Grunde, ist es jetzt schon, wir sind schon an einem Punkt, wo das nicht mehr die Symbolik der Panikmache ist. Das glaubt ja sowieso keiner mehr, bis auf die Hypnotisierten, sondern das ist die Symbolik des Scheiterns. Was man da sieht, ist die Symbolik des Scheiterns. Dasselbe sieht man allerdings auch da in der Tatsache, dass jemand wie Lauterbach Gesundheitsminister wird oder jemand wie Baerbock Außenministerin. Natürlich kann man auch, das spielt vielleicht auch eine Rolle, davon ausgehen, dass die uns diese Volldeppen präsentieren, um sich über uns lustig zu machen. Auch das ist möglich. Aber ich glaube ganz ernsthaft, dass denen schlichtweg auch die Leute ausgehen und dass sie nur noch solche Chaoten haben, mit denen man arbeiten kann. Da können sie wirklich nur noch verzweifelt hoffen, dass möglichst viele Menschen nicht merken, dass diese beiden Typen nun gar keine Ahnung von irgendwas haben.
Ja, das ist schon verrückt, wenn du überlegst, Baerbock und Lauterbach, also das Traumduo, heute habe ich den, wie heißt der, Mückenstein, glaube ich, aus Österreich. Hey, vier Minuten hat der Moderator immer das Gleiche gefragt. Könnten Sie mir bitte Antwort geben auf meine Frage? Der war wie hypnotisiert, der konnte gar nicht antworten. Nicht die einfachste Frage, einfach abgelesen. 4 Minuten. Und da hat er gesagt, ja, ich glaube, das bringt jetzt nichts mehr, noch weitere Fragen zu stellen. Ich bekomme keine Antworten. Ja. Und das war im ORF. Also es ist schon extrem. Also ich glaube schon, dass immer mehr Menschen merken, das hat jetzt mit Experten gar nichts mehr zu tun. Vor allem Zahnfee. Wobei, Mückenstein und Lauterbach müssten mal in ein Interview einladen. Müsste man schon vorher meditieren. Aber spannend. Ja, Rainer, war es das vom letzten Freitag?
Ja, das war's vom letzten Freitag. Ich bin erstaunlich schnell durchgekommen, aber ich hätte auch mehr sagen können noch zu dem, was Ulrike geschildert hat. Ich möchte aber keine Fehler machen, weil in den medizinischen Details bin ich nicht so tief drin wie Sie. Ja. Deswegen habe ich mich aufs Wesentliche beschränkt.
Absolut. Wie sieht's aus? Wir hatten ja diese Woche, gab es da wieder Falschinformationen wegen Tribunal und so weiter. Das, glaube ich, wurde auch dann wieder korrigiert. Ja. Das ist halt wieder so etwas, was man dann irgendwie verbreitet. Leider kann man sagen, die Miriam Hope ein Video verbreitet, das einfach nicht stimmt in diesem Art und Weise. Das dient nicht für die ganze Community, für die ganze Bewegung. Da sollten wir einfach achtsam sein. Und ich glaube, man hat die Frau auch kontaktiert und ihr gesagt, hey, bitte nicht solche ja. Falschinformationen. Wir wissen ja, dass ihr dran seid. Du hast letztes Mal gesagt, und da ist man jetzt einfach achtsam, was man genau dann auch kommunizieren darf. Da ist was im Gange, ich glaube, das darf man sagen, aber das ist noch nicht spruchreif, ja. dass man das publizieren kann. Das ist, glaube ich, der Stand, ja, der letzte Stand.
Ja, genau. Also es ist ein internationales Strafverfahren in der Vorbereitung, aber die Vorbereitung ist jetzt so weit gediehen, dass wir in ganz kurzer Zeit tatsächlich damit beginnen werden. Da wird, wie gesagt, ein echter Richter, eine echte Staatsanwältin, echte Anwälte, echte Experts und echte Zeugen da sein. Das wird sich an das angloamerikanische Recht anlehnen. Man muss ja dann auch ein Prozessrecht und ein materielles Recht haben. Also Prozessrecht ist, wie läuft das Verfahren ab? Mhm. Und materielles Recht ist, welche Vorschriften wenden wir hier an? Das ist aber eigentlich etwas, was jeder Mensch nachvollziehen können müsste. Jeder weiß, was richtig und falsch ist. Jedenfalls die Leute, die auf unserer Seite unterwegs sind. Wir werden am Ende, wenn wir unsere schöne neue Gesellschaft mal in Szene gesetzt haben, und wir sind ja schon dabei, nicht wir, sondern wir alle, sind ja schon dabei, dann wird sich herausstellen, dass wir wahrscheinlich gar keine Gesetze und gar keine Gerichte mehr brauchen. Aber für die Aufräumarbeiten werden wir sie brauchen und wir wollen einfach auch demonstrieren, dass wir das können, dass wir die richtigen Leute haben, angesehene, sehr angesehene Leute haben, die dabei mitmachen als Experten, als Richter, als Anwälte auch. Mhm. Und deswegen wird das jetzt auch schnell losgehen. Aber die Meldungen, die da immer wieder, das ist ja nicht das erste Mal gekommen sind, die haben folgenden Hintergrund. Ich habe doch ein Video gemacht, es war 50 Minuten, also die englische Version war 49 Minuten lang, das deutsche war 50 Minuten lang. Das ist natürlich dann irgendwann auf YouTube gelöscht worden. Seltsamerweise aber erst nachdem es so um die 15 Millionen Mal runtergeladen worden ist. Also du hast das immer gesehen, wie das plötzlich hochging, dann ist es wieder runter, 750.000, dann 100.000, dann wieder hoch, 1,5 Millionen. Und dann wurde es irgendwann weggenommen. Und in diesem Video hat mich gewundert, warum das so lange oben blieb bei YouTube und die Leute, mit denen wir arbeiten, insbesondere in den USA, die hat es erst recht gewundert. Aber in diesem Video habe ich gegen den Protest einiger Mitstreiter, die gesagt, nein, das kannst du nicht machen, das geht viel zu weit, habe ich das erste Mal von Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesprochen. Crimes against humanity. Und das ist ja ein Begriff, das ist ja ein technischer Begriff, kann man fast sagen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, der stammt von irgendwoher. Also habe ich auch erläutert, wo er herstammt, nämlich aus den Nürnberger Prozessen. Und da das Wichtigste war in dem Zusammenhang, mal abgesehen von den Ärzteprozessen, es waren ja 6 Prozesse. Die Ärzteprozesse waren wichtig wegen dieser Informed Consent-Geschichte, also niemals mehr medizinische Experimente mit Menschen, ausgerechnet das, was Frau von der Leyen jetzt wohl abschaffen will, um eben medizinische Experimente wieder zuzulassen, an denen ja auch ihr Mann gewinnträchtig beteiligt ist, wie wir alle wissen. Aber die eigentliche Aussage der Nürnberger Prozesse war folgende. Viele der Täter, und die ganz Großen hat man ja nicht geschnappt, vieles wurde über die Operation Paperclip in die USA mitgenommen. Mhm. Die Leute, die die Raketensysteme da aufgebaut haben, Werner von Braun, der am Ende verantwortlich dafür war, dass es das Apollo-System gab, die Mondlandung gab, wenn es sie gab, dann die ganzen Typen im Mind-Control-Programm, also die ganzen Psychologen, die in Wahrheit Psychopathen sind. Alles über die Operation Paperclip in die USA gebracht worden. Die Russen und die Amerikaner haben versucht, so schnell wie möglich an diese Leute zu kommen. So, aber die Verteidigung derjenigen, die in den Prozessen angeklagt waren, die lief immer aufs Gleiche hinaus, nämlich, ich habe doch nur Befehle befolgt. Und da hat man gesagt, nee. Das weiß doch jeder. Es gibt Dinge, das muss jeder Mensch wissen. Das weiß man, das ist ethisch, moralisch, absolut neben der Spur. Du kannst nicht kleine Kinder töten, du kannst nicht wehrlose Menschen töten und so weiter. Das ist das Ergebnis dieser Nürnberger Prozesse, dass du dich nicht darauf berufen kannst, dass das hier nur Befehle befolgen waren, sondern das musst du erkennen können, dass das, was du da machst, auch wenn du Befehle befolgst, Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind. So kam das zustande und dann habe ich am Ende des Videos gesagt, Jungs, ihr könnt jetzt noch die Fronten wechseln. die ihr hier mitmacht. Ihr könnt jetzt noch rüberwechseln zu uns. Dann wird euch nichts passieren. Das war am Anfang. Aber wenn ihr zu lange wartet, dann seid ihr dran. Und die sind dann auch dran. Und daraus haben viele Leute merkwürdigerweise, warte mal, viele Leute haben daraus gemacht, ach, jetzt wird der Nürnberger Prozess in Nürnberg 2.0 machen. Okay. Nur aus diesem Video ist das entstanden. Das habe ich aber nie gesagt. Ich habe immer gesagt, ich glaube nicht, dass wir mit der deutschen Justiz einen Millimeter weiterkommen. Deswegen von Anfang an brauchen wir diese angloamerikanische Zusammenarbeit, insbesondere weil die eben prozessuale Möglichkeiten haben, die wir nicht haben. Aber es wird am Ende zu einer Aufräumarbeit kommen. Die Nürnberger Prozesse, deswegen will ich das auch nicht so nennen, die kamen nach Kriegsende. Wir sind aber noch mitten im Krieg. Deswegen würde ich das anders nennen. Ich habe da auch einen genauen Titel im Kopf. Ich habe immer gesagt Global Corona Tribunal oder sowas in der Art. Aber den genauen Titel werden wir noch haben. Aber daher rührt das. Und dass da jetzt in der Gegend rumgerannt wird und gesagt wird, oh, der macht mit 1.000 Anwälten und 10.000 Experten. Also ich meine, allein schon diese unfassbare Übertreibung müsste eigentlich jedem sagen, das kann gar nicht sein. Nein, das tun wir nicht. Das ist erfunden worden, um zweierlei. Um erstens die Menschen, einen Teil der Menschen dazu zu bringen, sich entspannt zurückzulehnen und zu sagen, ach ja, die Anwälte, die kriegen das schon hin. Na, wir müssen alle was tun. Wir alle müssen aufstehen. Hat Michael Swinwood von Anfang an gesagt. Und das Zweite, was damit erreicht werden soll, ist, man schafft Erwartungen, die andere Seite kreiert Erwartungen, die sowieso nicht erfüllt werden können, um am Ende sagen zu können, oh, guck mal hier, der Film, ich erzählt ja nur Scheiße. Von wegen, das haben die Scheißer erzählt, die Scheiße, nicht ich. Ich habe immer gesagt, so läuft das. Wir machen es richtig.
Definitiv. Es ist gut, dass man da einfach die Informationen auch von dir aus erster Hand bekommen hat, dass das auch geklärt ist. Da gibt es ja viele, die versuchen, dich immer wieder zu diffamieren. Wie gefährlicher du zum System wirst, umso mehr wird diffamiert. Das sehe ich selber auch. Aber kommen sie, glaube ich, bei dir an die falsche Adresse. Letzte Woche wollten sie sich einschüchtern mit einem Bombenalarm. Und da haben, da musstest du ja 2 Stunden die Wohnung verlassen. Aber ich finde es toll, wie locker du das wegsteckst. Und ich glaube, aus diesem Grund bist du genau im richtigen Job, wo du jetzt bist. Und bin natürlich froh, dass du dich da nicht einschüchtern lässt und weißt, aufgeben ist keine Option, das ist auch immer mein Spruch. Und deshalb ist es eine Frage der Zeit, dass dieses Lügenkonstrukt zusammenbricht. Es ist klar, es ist mühsam, weil viele sagen, Leute, ihr habt so viele Fakten, ihr habt so viele Beweise, ihr habt so viel gute Arbeit geleistet. Wann kommt eigentlich das zum Einstürzen? Und da sage ich halt auch immer wieder, die haben das Jahrzehnte vorbereitet. Im Ganzen, dann kann man nicht erwarten, dass es in 2-3 Wochen einfach vorbei ist, auch wenn ich mir das wünschen würde. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass man das gut vorbereitet, auch deine Klagen, wo du noch hast. Das sage ich immer, ich stelle mir das so vor, du hast einen Schuss, so stelle ich mir das vor als Laie. Und dieser Schuss muss sitzen, sonst wird es schwierig.
Ja, wir haben schon ein paar Schüsse, wir haben ja schon etliche Verfahren in Gang gesetzt, mit Hilfe der Erkenntnisse, die wir aus dem Corona-Ausschuss haben. Aber ich will es nochmal, aber der Entscheidende oder der Kracher könnte schon jetzt dieses internationale Tribunal sein. Es gibt andere Sachen, die wir in den USA gerade beraten, wo wir mit wirklich angesehenen Leuten noch was Großes auf die Beine stellen wollen. Aber das internationale Tribunal wird hochkarätig besetzt sein und das ist schon entscheidend. Also das über das so ein bisschen irgendwie über den Daumen zu peilen, das geht nicht. Das muss genau gemacht werden.
Absolut.
Aber wir glauben, haben genug beisammen, um das hinkriegen zu können. Wichtig ist, dass die Menschen verstehen, dass sie selbst aktiv werden müssen. Die Informationen, die sie über dich, über mich, über andere bekommen, weitergeben. Weil das ist entscheidend, um möglichst viele vom Zaun runterzuholen und in unsere Richtung lenken zu können. Es heißt nicht, lass mal den Föhmich oder lass mal Kennedy oder lass mal irgendwelche Anwälte machen. Das reicht nicht. Das habe ich immer gesagt. Sondern wir alle müssen aktiv werden. Niemand darf sich zurücklehnen und sagen, ach, ich gucke mir das jetzt mal aus dem Sessel an. Das reicht nicht aus. Aber es passiert ja auch viel zu viel, definitiv, als dass man das noch ernsthaft befürchten müsste.
Also ich sehe es auch. Wir haben mittlerweile einfach für dich als Info, wir haben fast 15.000 Zuschauer. Das ist wieder fast neuer Rekord. Da sieht man auch da bei den Zuschauerzahlen, dass immer mehr auf unsere Seite kommen und sich zumindest mal die Informationen anschauen wollen. Das ist auch das, was ich immer sage. Schaut bitte auch mal eine andere Meinung an. Das heißt nicht, dass ihr uns glauben sollt, sondern bitte recherchiert selber und schaut selber die Statistiken an. Das kann man. Wenn man das aber keine Statistiken lesen kann, wie mal eine Interviewpartnerin mit mir reden wollte, dann wird es schwierig. Dann hast du einen schlechten Stand. Aber grundsätzlich, ja, definitiv. Wir sehen, wir werden immer mehr auch auf den Straßen, auf allen in Österreich gehen, fast jeden Abend auf die Straße, Deutschland auch. Ich glaube, die Menschheit wacht wirklich auf und das ist wirklich auch schön zu sehen, auch in diesem misslichen Wetter. In Europa ist ja wirklich kalt und Schnee und trotzdem, ja, definitiv Montagabend wichtig, spazieren gehen, jede Stadt, da gibt es ja auch Kalender. Geht auf die Straßen, das ist das, was ich auch immer sage, das sagt Rainer auch, jeder Einzelne kann was tun. Egal wie groß das Zahnrad ist, wir brauchen jeden Einzelnen für das Uhrwerk zum Laufen zu bringen. Und deshalb denkt daran, es gibt kein zu klein, das gibt es nicht. Und deshalb bitte jeder Einzelne, was in seiner Möglichkeit steht, macht einfach, weil nur zusammen werden wir es schaffen, das ist meine Meinung, auch gemeinsam, als wir sind das Volk. Und wir müssen diese Souveränität zurückgewinnen, die haben sie uns genommen. Ich bin auch erst seit 2 Jahren extrem kritisch und recherchiere. Ich habe vorher auch geschlafen und so haben halt andere ihren Prozess und auch die brauchen ihre Zeit, bis sie merken, oh shit, da läuft was total krumm.
Genau so ist es. Und ich merke, Roger, dass auch Leute, die uns zum Beispiel unterstützen, indem sie motivierende Mails schreiben, dass, also ich sage jetzt keinen Namen, ich möchte da keinen gefährden, aber eine von denen ist in den USA und die, du hast da den Kontakt vermittelt, tolle Frau, die sagt, ja, ich würde gerne mehr tun und ich mache dies und jenes und ich unterstütze euch und ich bete für euch und alles solche Sachen. Das kommt tatsächlich an. Also sowas ist spürbar. Diese Unterstützung ist spürbar. Wie gesagt, vor 2 Jahren hätte ich gesagt, hey, nimm deine Tabletten, aber das sehe ich anders. Also hier läuft was neben dem, was wir als Anwälte, als Juristen gelernt haben, neben der rein rationalen Nummer, hier läuft was. Und ja, wie gesagt, Spiritualität, kosmische Gleiche oder Religion, wie auch immer du es nennen willst, es hat was mit Gefühlen, mit Empathie zu tun. Absolut. Und wenn dir so viele Leute, so viele gute Wünsche zuschicken, dann hat das eine Wirkung.
Ja, geht mir genau gleich und ich glaube, aufgeben ist keine Option. Nächsten Freitag, spezielles Thema oder seid ihr noch dran?
Nee, wir sind jetzt im Moment gerade ein bisschen abgesoffen mit allem, aber ich kann garantieren, das wird mit Sicherheit nicht weniger spannend als das, obwohl das war schon besonders, diesen Freitag. Ne? Also ich will es jetzt nicht übertreiben, aber Corvin und ich und Viviane, wir sind da gerade am Vorbereiten, das werden wir morgen vermutlich abschließend oder fast abschließend besprechen. Auf jeden Fall wird da wieder was laufen, ja.
Sehr gut. Rainer, vielen Dank für alles und wie immer, du weißt, es ist jetzt schon fast Kult, das Fest der Menschheitsfamilie hast du mir versprochen, dass wir uns zusammen anstoßen. Ich zähle auf dich.
Auf jeden Fall. Darum geht es doch hier bei allen. Menschlichkeit, das muss man feiern.
Das muss man feiern. Rainer, schön, dass es dich gibt. Bis sehr bald.
Dankeschön. Bis dann. Ne?
Tschüss. Ciao, ciao. So. Das war wieder mal toll mit Rainer. Ich mag ihn einfach sehr. Er bringt es einfach auf den Punkt. Jetzt schaue ich noch schnell in den Chat. Übrigens ganz wichtig, Telegram. Solange das Telegram noch läuft und glaubt nicht an diese Märchen wegen Telegram, dass es abgeschaltet wird. Das wird sehr schwierig. Telegram installiert ein VPN, ein Virtual Private Network. Dann werden Sie die Zähne ausbeißen, dass Sie da nicht mehr draufkommt. Sie können theoretisch ein Land abschalten, aber wenn Ihr ein VPN installiert hat, ist das vorbei. Also, Telegram ja, und mit VPN seid ihr auf der sicheren Seite. Ich würde keine Proxys installieren. Ich sage euch auch, wieso. Die Proxys traue ich nicht. Die Proxys, wo sie euch da vorgegeben werden, könnten auch Verfassungsschutz sein. Dann seid ihr denen auf den Leim gegangen. Also ich persönlich habe es mit meinem IT-Experten diskutiert. Sie raten ganz klar, VPN installieren, falls Telegram Probleme geben sollte. So, jetzt schaue ich noch schnell in den Chat. Von VPN verstehe ich nichts, ich weiß, aber da habe ich auch schon eine Sendung gemacht. Da gibt es auch ganz einfache Tutorials. Ist keine Hexerei. Es gibt sogar gratis Sachen. Ich glaube, irgendwie, ich bin nicht sicher, aber ich glaube, 40 € im Jahr oder so bekommst du sowas Das könnt ihr dann machen. So, das wollte ich euch sagen. Dann Telegram installieren. Wenn ihr außerhalb von Österreich, Schweiz und Deutschland seid, bitte geht auf meine Homepage bittel.tv. Da habt ihr ein Formular, wo ihr ausfüllen könnt, wenn ihr auch systemkritisch seid, dass ihr da auch mit unterstützen kann, weil ich habe mittlerweile 40 Ländergruppen, wo ich da auch wieder mal Updates machen möchte, was läuft in den verschiedenen Ländern, und da könnt ihr in den jeweiligen Land, wo ihr wohnt, werden wir euch hinzufügen, weil ich möchte da ein Netzwerk aufbauen, dass man die Leute vor Ort fragen kann, weil es gibt so viele Fake News auf beiden Seiten, deshalb ist es extrem wichtig, dass wir diese Gruppen haben. Dann mal auch wieder ganz ein liebes Dankeschön an mein ganzes Team. Es sind im Hintergrund extrem viele Leute, die für mich arbeiten. Ohne die könnte ich das Ganze nicht tun. Vielen Dank an die Moderatoren, vielen Dank an mein Inner Circle, an alle, die da arbeiten. Wir geben nicht auf, auch wenn es momentan ein bisschen eine Herausforderung ist für viele Menschen, weil was da abgeht, ist einfach ein Verbrechen an die Menschheit. Ich kann es nur so sagen, und wir werden jeden Tag mehr. Ich bin davon überzeugt. Bitte bleibt dran, bitte nicht aufgeben, bitte unterstützt euch gegenseitig. Es ist so, so wichtig, und deshalb sage ich ganz klar, ja, dranbleiben. So, und am Schluss als Outro gibt es nochmal dieses Interview mit dem, ich glaube, es ist ein Musiker, ich kenne den Namen noch nicht, ich habe eine Mitteilung hinterlassen im YouTube-Video, ob er sich gerne melden würde. Ich würde gerne mit ihm Interview machen. Das fand ich ein sehr gutes Interview, werde ich jetzt am Schluss dann noch ablaufen lassen. In dem Sinne, kämpft für eure Kinder. Sie werden bald versuchen, die Kinder zu spritzen. Ab dem 13. soll es losgehen. Steht für die Kinder ein. Es ist absoluter Wahnsinn, die Kinder zu spritzen. Geht gar nicht. Also in dem Sinne, glaubt mir nichts, was ich sage. Recherchiert selber und verbinde die Punkte. Bis dann. Tschüss zusammen. Bye, bye.
Genau, kritisieren Sie an den Maßnahmen. Was ist die Motivation der Veranstaltung?
Was die Motivation für mich ist?
Nein, was kritisieren Sie an den Corona-Maßnahmen?
Ich verstehe Sie nicht.
Was Sie an den Corona-Maßnahmen kritisieren?
Ich verstehe die Maßnahmen nicht. Ich verstehe die Unterschiede, die gemacht werden, verstehe ich nicht.
Ein bisschen konkreter?
Ich verstehe nicht, dass unsere Kinder wie Tiere gehalten werden, zum Beispiel. Ich verstehe nicht, dass bei uns auf Usedom zum Beispiel Kinder aufstehen müssen im Schulunterricht und ihren Impfstatus preisgeben müssen und erinnert werden, dass ihre Eltern nicht das Recht haben, ihren Kindern was zu raten. Dass Mitschüler benutzt werden und sie auf dem Schulhof wie Aussätzige bezeichnen. Das ist mein eigener Nachbar. Der hat eine Tochter in der Schule in Karlshagen, die hat gesagt bekommen vom Lehrer, dass sie nicht mehr mit Hilfen nach dem Unterricht zu rechnen hat, wenn sie sich nicht weiter testen lässt und. Das kritisiere ich. Ich kritisiere nicht für manche Menschen eine Maske, wie zum Beispiel Karl Lauterbach, weil man dann die schlechten Zähne nicht sieht. Das meine ich auch so, wie ich sage. Ich kritisiere den Bürgermeister hier des Ortes, den es einen Dreck interessiert, weil wir sind hier, wir dürfen mittwochs demonstrieren. Warum? Ich kritisiere nicht, dass jemand sich impfen lässt. Das muss jeder selber wissen. Aber ich habe ein Recht, mich nicht impfen zu lassen. Und ich bin nicht geimpft. Ich kritisiere alles, was in dem Zusammenhang gemacht wird mit uns. Ich kritisiere, dass ich als selbstständiger Musiker 26 Jahre von meiner Künstlersozialkasse jetzt rausgeschmissen werde, weil meine Umsätze nicht reichen. Wer ist verantwortlich für die Umsätze? Ich nicht. So ein beschissener Musiker bin ich nicht. Ich kritisiere das Land, dass die bezahlten Medien, was sie sind, nur Leute einladen, die nach dem Mund reden. Das kritisiere ich. Ich kritisiere, dass die eigenen Hoteliers, die nicht von hier kommen, Corona-Hilfen in Millionenhöhe aus dem Schloss in Schwerin abholen. Dass es jemanden nicht interessiert, was hier passiert. Ich kritisiere, dass jemand, der sich einen Arsch aufreißt für so eine Veranstaltung hier, dass der eine Demonstration anmelden muss. Mein Vater hat 89 Kinder angemeldet. Das ist einfach hingegangen. Ich kritisiere, dass das deutsche Volk gesagt kriegt, ich bin der König in Berlin. Ich heiße Olaf Scholz und es wird keine roten Linien mehr in Deutschland geben. In Wolgast wird ein Frisierband gespannt und wird gesagt, dort die Ungeimpften, dort die Geimpften. Dann bin ich auch für eins. Dort die Unbeschnittenen, dort die Beschnittenen. Dort die Dummen, dort die Schlauen.
Bleibt der Kehl auf der einen Seite.
Ja? Und das ist das Problem. Das ist das Problem. Oder dass wir das Problem des Linksradikalismus haben. Dass wir als Faschisten und Nazis bezeichnet werden. Das ist das Problem. Und dass wir für unsere Kinder hier sind. Ich habe zwei Kinder, erfahre nicht mal, wie der Impfstatus von denen ist. Weil Deutschland Müttern zum Beispiel das Recht gibt, zu Vätern, die in Trennung leben, keine Auskunft darüber geben zu müssen. Das kritisiere ich. Dass im Kindergarten das aussieht, also ich hätte gerne eine Binde, wo drauf steht, ungeimpft. Dass in Heringsdorf Leute einen Spaß machen und dran schreiben, kauft nicht bei Ungeimpften. Das kritisiere ich. Dass wir hier nicht so lange demonstrieren, zeitgleich, warum nicht Woche Mittwoch? Warum nicht morgen? Warum nicht die ganze Nacht?
Wie geht's jetzt weiter? Was planen Sie weiter?
Eine Revolution in Deutschland. Unser Deutschland zurückholen. Uns abspalten von Linksradikalismus. Sünde gegen den Sünder stellen. Das müssen wir machen. Aufhören bei Amazon zu bestellen. Und als Ungeimpfter nicht sich vom Geimpften beschimpfen lassen und auch umgedreht. Nicht als Ungeimpfter den Geimpften beschimpfen. Weil Familien sind kaputt. Leute reden nicht mehr miteinander. Das ist der Grund, warum wir hier stehen. Niemand zu sagen, du musst bitte demonstrieren gehen, das muss jeder selber wissen. Aber wer jetzt zufrieden ist, was hier läuft, ich weiß es nicht. Die Hälfte der Großen Koalition regiert gerade, Olaf Scholz. Und wenn das alles so schlecht war, verstehe ich nicht, warum. Was Menschen wählen, warum Menschen wählen. Wie viel dumme Jugend das Recht hat, den Mund aufzumachen, sage ich aus Überzeugung. Das ist, wir haben eine ganz, ganz beschissen dumme Jugend bekommen. Und das will der Staat so. Wir gehen freitags demonstrieren und nicht in die Schule. Wir sind 6 Tage in die Schule gegangen. Wir hören nicht auf unsere Eltern. Ein Lehrer fliegt raus, wenn er zum Kind sagt, sitz stille. Das ist das Problem, was wir haben. Kein Respekt mehr. Ja, dass wir keine Ärzte haben. Wir haben eine Freundin gerade, die kann nicht nach Greifswald kommen, die ist schwer krank. Weil in Greifswald ist Corona so dolle. Und ich frage, als Nicht-Rechtsradikaler, ich habe viele ausländische Freunde als Berufsmusiker, was machen die ganzen Flüchtlinge, die herkommen? Wollen die zum Sterben herkommen? Weil bei uns ist doch alles tot. Wir haben eine Freundin, die studiert in London, da rennt sie ganz normal im Pub rum. In Südafrika sind Leute, die wissen gar nicht, dass es eine Welle gibt. Und wie heißt die nächste Welle, die wir kriegen? Wissen Sie doch, oder? Wie heißt die nächste Welle, die wir kriegen?
Sagen Sie es mir.
Roh heißt die. Roh heißt die. Weil wir wollen doch miteinander sprechen. Dürfen wir aber nicht. Die heißt Roh, dann kommt Pi, bis das ganze griechische Alphabet durch sind. Das ist so. Wie bitte? Wie bitte?
Dankeschön.
Ja, ich verstehe Sie halt noch nicht. Nee. Weil Sie haben so schöne Zähne im Gegensatz zu Lauterbach.
Dankeschön.
Bitte schön.
Ich bin gespannt, was da von dem TV ausschaut.